Tag und Nacht, lebenslang, ununterbrochen. Ich möchte lernen, über Gott und seine Güte zu staunen. Man kommt oft in Situationen, da staunt man nicht über Gott. Da hat man viele Fragen an ihn. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Herr, warum? Herr, wieso? Herr, wozu? Herr, wann? Herr, wie? Und diese Fragen können einen sehr, sehr unruhig machen. In Psalm 73, da spricht ein Mann über diese Beziehung zu Gott und sagt, ich habe mir die Welt angeschaut und habe gedacht, ha, die an Gott gar nicht denken, die mit ihm gar nicht rechnen, denen geht's gut. Die sind nicht krank, die sind pumperlgesund, die strotzen vor Kraft, die haben sich vor nichts zu fürchten. Und ich gehe jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich lese meine stille Zeit, Tag für Tag, ich spreche das jetzt ein bisschen frei nach meinen Worten aus, ich bete, ich vertraue dem Herrn, ich gebe mir Opfer, ich schaue, dass ich nichts falsch mache und ich bin so arm dran. Und dann kommt in diesem Psalm ein Wort, das sehr wichtig ist. Da sagt dieser Asaf, der den Psalm geschrieben hat, dann ging ich ins Haus Gottes. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist ja nur ein Teil ihres Weges. Ich sah ihr Ziel, wie wir heute schon gehört haben. Ich sah auf ihr Ende. Und da bin ich erst innerlich wieder ruhig und gelassen geworden. Dieses Staunen über Gott, diese Gemeinschaft, diese beständige Gemeinschaft mit Gott, dieses Bleiben in ihm, das ist es, was letztlich der Felsen ist oder das starke Seil, an dem unser Leben hängen soll. Denn so kann man in diesem Wort nachlesen, in diesem Psalm, in dieser Gemeinschaft mit Gott bin ich geboren. Da habe ich wen, der um mich ist, der mich hält. Da habe ich wen, der mich schützt wie in einem Zelt oder in einer Burg. Der Felsen ist, auf dem mein Leben steht. Dem ich zusingen und danken und ihm Lob bringen kann. Dieses Beieinanderbleiben hat in der Bibel so viele verschiedene Bilder und ist so wichtig, ihr Lieben. Da sagt Jesus zum Beispiel mal, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Beieinander bleiben. Jede Rebe an mir, die hat's gut. Die hat den Saft des Lebens. Die hat die Kraft des Lebens. Die bringt Frucht. Die kommt voran, die wird nicht verdorren. Oder ein anderes Bild. Der Herr ist das Haupt und wir sind die Glieder. Ganz normal, oder? Dass die Hand nicht ohne Leib und ohne Haupt leben kann. Oder der Fuß oder das Auge. Der Apostel Paulus bringt es so schön im Korintherbrief zum Ausdruck. Es kann die Hand nicht sagen zum Fuß, ich brauche dich nicht. Da darf man humpeln, da konnte man nicht gehen. Da konnte man sich nicht einmal die Schuhe binden, wenn man keine Hand hätten. Da könnte man nichts sehen und nichts hören. Ein Glied braucht das andere, beieinander bleiben. Oder ein anderes Bild ist der Hirte und die Herde. Im Alten Testament schon heißt es, ihr seid umhergelaufen im Leben wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und die sind arm dran. Die sind arm dran. Wo die Herde beieinander bleibt, dort genießt sie Schutz. Dort genießt sie Geborgenheit und dort genießt sie auch Stärke und Kraft. So sagt David, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Ich möchte bleiben im Haus des Herrn mein Leben lang. Ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt es, wenn er sagt, die schönen Gottesdienste mitzuerleben. Denn dort habe ich diesen Schutz, dort habe ich diese Geborgenheit. Dort steht mein Leben auf dem Felsen und nicht auf dem Sand. Und dort kann ich mein Haupt erheben. Das deutet vielleicht auf das Lukas-Evangelium, wo es heißt, wenn ihr all die Dinge seht, die um euch herum geschehen, in der letzten Zeit vor dem Kommen Jesu, dann steckt eure Köpfe in den Sand und lasst alles links und rechts liegen. Steht so dort? Nein, gar nicht. sondern dann heißt es, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Also die erste Säule ist diese innige und beständige Lebensgemeinschaft mit Gott. Die zweite Säule ist eine grundlegende Lebenshaltung. Die Säule ist die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Lebensgemeinschaft findet Ausdruck wie? Im Gebet und in der Tat. Mir gefällt es immer, wenn in Gemeinden auch sogenannte Gebetszeiten im Gottesdienst eingeplant sind. Denn da kommt das, was im Herzen drinnen ist, laut oder leise auch zur Sprache. Zur Sprache vor den anderen, die können mittragen, einer trage des anderen Last. Aber vor allem kommt sie zur Sprache vor Gott, denn er hat gesagt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Natürlich sehen wir ihn nicht mit unseren zwei Guckerl, aber er ist da. Und wenn du betest, ob natürlich im stillen Kämmerlein oder hier in der Gemeinschaft, dann sprichst du aus, was du für ihn empfindest und worum du ihn letztlich auch bittest. Die Lebensgemeinschaft ohne Kommunikation ist eigentlich undenkbar. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 55 Jahre verheiratet. Glaubt ihr, dass wir auch miteinander reden? Natürlich, hoffen wir doch. Warum? Denn das ist ja die Kommunikation. Damit natürlich auch durch Gefühle drückt man seine inneren Empfindungen aus. Das ist mir schon klar. Oder durch Gesten, indem man mal ein paar Blumen heranbringt oder ähnliches. Aber vor allem drückt man sich aus durch die Sprache, durch das Reden miteinander. Und pflegt es auch in eurer Gemeinde. Aber pflegt diese Lebenshaltung speziell in der Beziehung zu Gott. Denn darin besteht letztlich der entscheidende Unterschied. Wir wissen, zu wem wir mit unseren Freuden und Sorgen gehen können. Wir gehen nicht zu einem, wie die Bibel sagt, zu einem toten Götzen, der zwar Hände hat, aber nicht greifen kann, der zwar Augen hat, aber nichts sieht, der zwar Ohren hat, aber nichts hört, sondern wir beten zu einem lebendigen Herrn. Und das dürfen wir erfahren, dadurch, dass er unsere Gebete hört und beantwortet. Dass Gott in unserem Leben wirksam wird. Und deshalb sagt David, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoß mich nicht in deinem Zorn, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tue die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Diese Ausdrücke, die da drinnen sind, Gott, erhöre mich. Gott, schenke mir Gnade. Gott, schenke mir deine Nähe. Gott, dich will ich suchen. Verstoß mich nicht. Verlass mich nicht. Tu deine Hand nicht ab von mir. Das ist alles in diesem Psalm drinnen. Das bringt der Beter im Gebet zum Ausdruck. Er geht zu Gott. Das ist das Geheimnis. Er geht zu Gott. Jemand hat gesagt, vor Menschen mutig, vor Gott aber demütig oder demutig. Wir dürfen Gott bitten. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen unsere Lebensgemeinschaft mit ihm nicht nur in uns hineinfressen, sondern wir dürfen mit ihm reden. Herr, höre mich. Da bin ich. Ich möchte was sagen. Ich habe was auf dem Herzen. Mir liegt was auf der Seele. Ich bin begeistert von dir, zum Beispiel. Oder ich möchte dir danken. Du hast mich so reich beschenkt. Oder Herr, ich bin am Ende. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ich bin kraftlos und schwach. Wie ein Hirsch, so steht in einem Psalm, lechzt nach frischem Wasser. Bei uns hat er den Regen manchmal satt, aber in der Wüste Negev, wo die Hirsche herumirren und die Steinböcke und andere Tiere, da Da sucht man jedes Wasserloch und jede Wasserstelle, weil Wasser Leben bedeutet. Das ist das, was wir im Gebet zu Gott bringen dürfen. Also Säule 1, eine beständige, innige Lebensgemeinschaft. Bleiben bei ihm. Die zweite Säule, eine grundlegende Lebenshaltung. Sprich mit Gott über alles. Sprich mit Gott über alles. Rede zu ihm und er wird dir antworten. Entweder in seinem Wort oder auf andere Art. Er wird dich nicht verlassen. Und das dritte, und damit komme ich schon fast zum Schluss. Die dritte Säule ist eine weitreichende Lebensperspektive. Vater und Mutter verlassen mich, sagt er. Das heißt, unser Leben hat ein Ziel und ein Ende. Aber auf dich kann ich bauen, auch über dieses Ziel hinaus. Herr, weise mir deinen Weg, so steht in Psalm 27, Vers 11, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Und der Aufruf am Ende dieses Psalms, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Es ist schlecht, wenn unser Leben 2 Meter unter der Erde endet. Buchstäblich tut es das. Die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist klar. Darauf gehen wir alle zu, der eine früher, der andere später. Aber das ist nicht der Punkt, sondern das ist nur der Doppelpunkt. Wie manche so schön sagen, der Tod ist der Durchgang ins Leben. Das Sterben des Weizenkorns in der Erde ist die Voraussetzung zum Neuaufbruch, zum Eingang, zum Fruchttragen. Und deshalb sagt dieser Psalmschreiber David, wenn ich in der Lebensgemeinschaft mit Gott lebe, wenn ich in ihm bleibe, wenn ich mit ihm unterwegs bin und ihm meine Sorgen und Freuden bringe, dann habe ich eine Lebensperspektive, die alles andere übersteigt, echt und wahr. Dann schaue ich nicht nur bis daher, wo man mich in die Erde legt, sondern ich schaue weiter. Das ist die Bitte, zeige mir deinen Weg. Das ist der Weg Gottes letztlich für uns alle. Er will uns von der Zeit hineinführen in die Ewigkeit. Leite mich auf ebener Bahn. Das heißt, Herr, führ mir deinen Weg Schritt für Schritt durch alle Widrigkeiten des Lebens hindurch. Ich habe schon den Psalm 73 erwähnt. Dieser Psalm ist von Asaf geschrieben und dort spricht er über die Spannung, die wir haben im Leben. Über die Spannung, wenn man rausschaut und sagt, ha, dem geht's gut und so weiter. Und ich bin so arm dran. Und dann kommt ein Wort, das ist in die Geschichte eingegangen. Das ist das kleine Wort dennoch. Kennt ihr das? Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Das ist die Perspektive. Das ist das Ziel. Das ist der Entschluss. Das ist die Hinwendung zu unserem Herrn. Die Güte des Herrn werde ich sehen. Im Lande der Leben, im Land des ewigen Lebens. Nur vom Ziel her, ihr Lieben, kann man manche Dinge im Leben richtig einordnen, verstehen, meistern und bewerten. Nur vom Ziel her. Wer war in Kroatien im Urlaub? Ihr zwei? Sehr gut. Was habt ihr denn da alles mitgenommen, wie ihr runtergefahren seid? Aber nichts Einzelheiten, nur im Großen und Ganzen. Also wenn ich euch beim Parken zugesehen hätte, dann hätte ich ja gewusst in etwa, wo es hingeht. Wenn ihr nämlich dicke Kleidung und Pelze und ähnliche Dinge eingepackt hättet, dann hätte ich gedacht, es geht rauf in die Arktis. Irgendwohin, wo es narrisch kalt ist. Irgendwohin, wo man warme Sachen braucht. irgendwohin, wo man friert, wo man was braucht, damit man nicht erfriert. Aber wenn ihr euch zugeschaut hättet und ihr hättet nur die Badesachen einpackt und vielleicht ein paar dünne T-Shirts und ein paar kurze Hosen und ein paar Sandalen, keine dicken Stiefel und so weiter, dann hätte ich gedacht, naja, irgendwo geht's in den Süden, wo es warm ist, wo es heiß ist. Und wenn dann nur die Sonnencreme und die Sonnenmilch und alles dabei ist, dann weiß ich schon, wo es hingeht. Das heißt, vom Ziel her wird manches erst verstanden im Leben, wird manches erst richtig eingeordnet und vorbereitet. Und das ist die dritte Säule, ihr Lieben. Unser Ziel ist nicht das Lebensende am Friedhof, sondern unser Ziel ist ein anderes. Deshalb, ja, wie heißt's in der Jahreslosung von vorigem Jahr? Wir haben hier keine bleibende Stadt. Deshalb ist es vielleicht auch erklärlich, warum manche Christen so leicht loslassen können von dem einen oder anderen. Warum sie ihr Herz nicht an Dinge hängen, die sie sowieso nicht mitnehmen können, sondern ganz andere Werte in ihrem Leben für wichtig halten. Eine Lebensperspektive, die hineinreicht in die Ewigkeit Gottes, wo Menschen sagen, ich freue mich mal so drauf, dass ich bei dem bin, an den ich heute glaube, dass mich der heimholt, nicht ins Nirvana, sondern in seine Herrlichkeit, zu ihm, in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und deshalb habe ich zwar Dinge, die mir wichtig sind und wertvoll sind auf der Welt, aber das Wertvollste ist die Gemeinschaft mit ihm. Deshalb, und damit schließe ich, harre des Herrn. Vertrau auf ihn. Sei getrost und unverzagt, denn meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist das, was Gottes Wort uns sagt. Auf diesen drei Säulen ruht das Leben des Christen. An diesem Seil, um es noch einmal mit dem Bild zu sagen, das ich euch mitgebracht habe, an diesem Seil hängt mein Leben wie an einem festen Anker. Auf diesem Felsen darf unser Leben stehen. Da hat der seidene Faden nichts mehr zu sagen und nichts mehr verloren. Das ist letztlich das Geheimnis. Es ist gar kein Geheimnis. Dieser Lebenseinstellung, dieser furchtlosen, gelassenen, in Gott gegründeten Lebenseinstellung. Er geht getrost seinen Weg.